Seelenfänger, deine Liebe raubt dir den Verstand. Von Veronika Maul. Zum Inhalt. Ich hasse dich noch immer, Alexander Levray, und das aus tiefstem Herzen. Alexander fing Mias Hände ein, hielt sie fest und sah ihr tief in die Augen.
Das ist gut. Für dich.
Das Verhalten der Zwillingsbrüder an Mias neuer Schule treibt die 17-jährige Punk-Göre an den Rand ihrer Selbstbeherrschung. Neben ihrer egoistischen Art sind die Brüder mindestens ebenso arrogant wie gut aussehend. Und Mias aggressives Verhalten und ablehnende Art scheint die Zwillinge mehr anzuziehen als abzuschrecken. Noch ehe Mia sich versieht, wird sie in einen Strudel aus mysteriösen Ereignissen gezogen, deren Mittelpunkt sie selbst zu sein scheint. Und Mia bekommt Angst, nicht nur vor den Brüdern, sondern auch vor ihren eigenen Gefühlen. Seelenfänger, deine Liebe raubt dir den Verstand. Von Veronika Maul. Wie kleine runde Tränen rannen die Wassertropfen hinunter und hinterließen verzweigte Wege auf der Fensterscheibe des Kombis. Verschlungen wie die Wege, die uns hierher führten, dachte Mia und fuhr nachdenklich die Wasserspuren mit ihrem Zeigefinger nach. Es war nicht schön, ein altes Leben hinter sich zu lassen und in ein neues zu starten, alles, was je von Bedeutung gewesen war, die Clique, das riesige Einkaufscenter, die Lieblingsdiskothek, die Schule und ihr Schwarm Max, all dies lag nun unendlich weit zurück. Hunderte Kilometer entfernt am Horizont, so als hätte es nie existiert. Wie durch einen Nebel drang die Stimme ihres Vaters an ihr Ohr.
»Da vorne ist Schwarzendorf. In etwa 10 Minuten erreichen wir unser neues Zuhause.«
»Hm«, murmelte Mia und versuchte, eine möglichst gleichgültige Miene aufzusetzen. »Sei nicht traurig, Schätzchen«, sagte ihre Mutter, als sie sich im Sitz zu ihr herumdrehte. »Du wirst deine neue Heimat lieben und sehr schnell neue Freunde finden. Es ist wirklich wunderschön hier.« In diesem Moment passierten sie das gelbe Ortsschild. Nun konnte Mia ihr Interesse doch nicht länger hinter einer gelangweilten Fassade verstecken. Neugierig presste sie die Nase an die Scheibe und blickte nach draußen. Doch was sie sah, bestätigte sie nur in ihrer Vermutung. Schwarzendorf war nichts im Vergleich zu Berlin. Keine breiten Straßen, kein stockender Verkehr, kein Lärm, keine Punkszene, von Einkaufszentren ganz zu schweigen. Schwarzendorf begrüßte sie mit nichts als Stille. Soeben fuhren sie über eine breite Brücke, unter der ein Fluss friedlich vor sich hin plätscherte. Neiße stand auf dem Schild, das am Brückengeländer hing. Große, schwere, hölzerne Wasserräder pflügten durch den ruhig dahinfließenden Fluss und schaufelten das Nass in ein Wehr. Auf der anderen Seite schmiegte sich ein weitläufiger Park an das Ufer der Neiße, welchen Mia jedoch aufgrund wuchtiger Bäume nicht näher erkennen konnte. Mürrisch warf sie sich in die Polster des Rücksitzes und zog eine Schnute. »Na toll, dieses Kaff ist nicht besser als lebendig begraben. Wenn meine Mitschüler genauso fade und spießig sind wie dieser Ort, dann werden sie mich sicherlich auf Anhieb mögen«, dachte Mia sarkastisch und warf einen Blick auf ihre pinkfarbene Strumpfhose, die über den Knien in Fetzen hing. Mia war so vertieft in den Anblick ihres Outfits, dass sie gar nicht bemerkte, wie ihr Vater die Geschwindigkeit drosselte und das Auto zum Stehen brachte. Schwungvoll öffnete er die Hintertür.
»Da sind wir, Mia. Willkommen zu Hause«,
rief er betont fröhlich und setzte dabei ein so stolzes Gesicht auf, als hätte er soeben verkündet, auf Barbados in einem 5-Sterne-Hotel angekommen zu sein. Mia schnitt eine Grimasse und krabbelte umständlich ins Freie. Das Haus, welches sich vor ihr erhob, raubte ihr allerdings schier den Atem. Es war riesig und noch im Jugendstil erbaut. Mächtige Kastanien säumten die Hofeinfahrt und ließen sie fast wie eine Allee wirken. Breite Steinstufen führten zu einer schweren Holztür, die aussah, als entstamme sie einem Horrorfilm. Als Griff diente eine silberne Teufelsfratze, die ihnen schmierig grinsend entgegensah. Der Wind, der durch die Bäume rauschte, und der Abendhimmel verliehen dem alten Gemäuer eine düstere Atmosphäre. Mia fröstelte und zog sich ihre schwarze Lederjacke enger um die Schultern. »Na, komm schon!« Freundschaftlich gab ihr ihre Mutter einen Klaps auf den Po und ging an ihr vorbei, die Eingangstreppe hinauf. Sie steckte den Schlüssel ins Loch und drehte ihn herum. Mit einem lauten Schmatzen schwang die Tür auf. Zögernd ging Mia hinter ihrer Mutter ins Haus. Ein ungutes Gefühl beschlich sie, als sie über die Schwelle trat. Doch sie konnte nicht deuten, woher es kam und durch was es verursacht wurde. Muffige Kühle schlug ihr entgegen. Mia versuchte eben noch Umrisse in der Düsternis zu erkennen, als grelles Licht aufflammte und sie blendete. Erschrocken legte sie die Hand vor die Augen und blinzelte durch die Finger.
»Und, was sagst du?«
fragte plötzlich jemand hinter ihr. Eine schwere Hand legte sich auf ihre Schulter. Wie der Blitz wirbelte Mia herum und sah mit weit aufgerissenen Augen in das lächelnde Gesicht ihres Vaters. Erleichtert atmete sie aus und registrierte, dass ihr Pulsschlag deutlich erhöht war. Drängelnd schob sich ihr Vater an ihr vorbei.
»Es ist riesig«,
schwärmte ihr Dad und drehte sich mit ausgespreizten Armen überschwänglich in der Eingangshalle. »Elektrizität funktioniert auch«, stellte Mias Mutter zufrieden fest, als sie aus einem der vielen Zimmer kam.
»Ich hole noch die restlichen Sachen aus dem Auto«,
rief Mias Vater und eilte bereits wieder ins Freie.
»Zeige doch Mia einstweilen das Haus, mein Schatz«,
rief er über die Schulter seiner Frau zu. Mia stand nach wie vor wortlos in der imposanten Eingangshalle und versuchte den Eindruck, der sich ihr offenbarte, zu verdauen. Das ganze Haus wirkte wahrhaftig wie eine einzige Filmkulisse. Ein gelbblau gefliester Eingangsbereich in den Ausmaßen ihrer halben Berliner Wohnung. In der Mitte davon eine enorm breite Holztreppe, die sich um mehrere Kurven ins Obergeschoss wand. Zwei altertümliche Lampen mit blassrosa gemusterten Schirmen schmückten beidseitig den Fuß der Treppe. Schweigend ließ sich Mia von ihrer Mutter durch eine nagelneue Küche, einen Traum in blassblau, der das Wohnzimmer darstellte, und schließlich in ein kreisrundes Badezimmer führen. Mia wusste sofort, dass sie vom Besuch dieser Nasszelle Albträume heimsuchen würden. Inmitten des schwarzen Marmorbodens stand auf goldenen Löwenpranken eine imposante Badewanne. Sämtliche Armaturen deckten sich in ihrer Beschaffenheit mit dem Griff an der Eingangstür. Die silberne Teufelsfratze provozierte sie mit ihrem selbstgefälligen Grinsen von allen Seiten. Mia schüttelte sich und versuchte krampfhaft, den kalten Schauer zu ignorieren, der ihr über den Rücken jagte. »Du sagst ja gar nichts, gefällt es dir denn nicht?« Mia hörte die Enttäuschung in der Stimme ihrer Mutter. Sie wusste, wie schwer es ihren Eltern gefallen war, sie aus ihrem Leben reißen zu müssen. Doch die Arbeit ihres Vaters richtete sich nicht nach den Bedürfnissen eines Teenagers. Als angestellter Ingenieur einer Baufirma musste er dorthin, wo nach ihm verlangt wurde. Mia wollte nicht, dass ihre Mutter von noch mehr Gewissensbissen geplagt wurde. Deshalb holte sie tief Luft und versuchte, das Zittern in ihrer Stimme mit zunehmender Lautstärke zu übertünchen.
»Doch, klar, alles sehr eigenwillig.«
Mia sah, wie das Lächeln im Gesicht ihrer Mutter erstarb.
»Aber cool«,
schob sie deshalb noch schnell hinterher. Sie sah zu ihrer Erleichterung, wie sich die Mundwinkel wieder nach oben hoben. »Das Beste hast du noch gar nicht gesehen. Dein Zimmer«, jubelte ihre Mutter und zog sie ungeduldig die wurmstichige Treppe hinauf. Mia seufzte verhalten. »Beruhige dich, es kann nicht mehr schlimmer kommen.« Das Obergeschoss verfügte über drei riesige Zimmer, wovon eines als Büro diente und die anderen beiden als Schlafzimmer. wobei Maria erleichtert feststellte, dass zu ihrem persönlichen Raum ein angrenzendes Bad gehörte. Nach einem Blick auf die grässliche Einrichtung ihres Kinderzimmers linste sie voller Hoffnung in das kleine Bad. Mia schüttelte sich angeekelt, als sie feststellte, dass die hässliche Teufelsvisage auch hier dominierte. Völlig entnervt ließ sie sich auf der Bettkante des rüschenbesetzten Albtraums nieder und wunderte sich wieder einmal, wie ihre Eltern ihren Geschmack kannten, nämlich gar nicht. Das breite Himmelbett mit der hellblauen Spitzendecke symbolisierte die Wohnstätte eines jungfräulichen, adretten, braven Engels. Auf Mia traf außer der ersten Tatsache keines davon zu. Im Gegenteil, mit ihren zerschlissenen Punkklamotten erinnerte sie eher an einen kleinen, boshaften Satansbraten. Als ihre Mutter fröhlich vor sich hinsummend ins Untergeschoss gegangen war, schlüpfte Mia aus den abgeschabten schwarzen Springerstiefeln und knallte sie in eine Ecke. Befriedigt sah sie, wie die Schuhe an der Wand abprallten und auf dem blütenreinen Weiß einen schwarzen Striemen hinterließen. Angewidert warf sie sich auf das Rüschen-Horror-Albtraumbett und vergrub das Gesicht in den Kissen. Insgeheim musste sie widerwillig zugeben, dass das Spitzenzeug nicht nur samtweich war, sondern auch außergewöhnlich gut duftete. Dank des gleichen Weichspülers roch es nach Erinnerungen und Zuhause. Doch damit meinte sie nicht das Zuhause hier in der bescheuerten Kleinstadt-Idylle. Mit dem Wort Zuhause verband sie ihre 90 Quadratmeter Wohnung in einem Block in Berlin. Mia war froh, dass ihre Eltern sie in Ruhe ließen. Ab und an drang Gekicher durch ihre geschlossene Zimmertür und sie hörte das Rumpeln kleinerer Umzugskisten, die ihre Eltern aus dem Kofferraum des Kombis holten. Seufzend rollte sich Mia auf den Rücken, legte den Arm über die Augen und ließ ihre Gedanken schweifen. An einem Tag wie heute hätte sie in Berlin alles andere gemacht, als faul im Bett herumzuliegen. Immerhin lagen die ersten Anzeichen von Sommer in der Luft. Die Temperaturen kletterten bereits nahe an die 30-Grad-Grenze und in Berlin starteten die ersten Freiluft-Sessions. Gerade an diesem Abend gab ihre Lieblingsband ein Gastspiel in der Hauptstadt. Ein Event, auf das sich Mia monatelang gefreut hatte, nur um dann feststellen zu müssen, dass just an diesem Tag die Reise ins ach so prüde Bayernland stattfand. Eine trotzige kleine Träne rann über Mias Wange und versiegte in der Prinzessinnen-Rüschen-Albtraumdecke. Sie ballte die Hände zu Fäusten und versuchte, die Gedanken an ihre Clique zu verdrängen. Sie wollte nicht daran erinnert werden, wie sie alle in diesem Moment laut gröhlend zu den Bässen der Musikgruppe tanzten. Die einzige Musik, die derweilen an ihre Ohren drang, war das Geknarze der alten Balken, das monotone Pochen kleiner Regentropfen, die ans Fenster klopfen, und ein leises Scheppern im Dachkasten, wenn sich der Wind darunter verirrte. Verbissen versuchte sie einzuschlafen, um damit die trüben Gedanken aus ihrem Geist zu vertreiben. Doch nach einigen verzweifelten Versuchen, ins Traumland hinüberzugleiten, gab sie es auf. Es war einfach zu leise. Kein Fahrzeuglärm, kein Hupen, kein Gegröhle, nicht einmal das leiseste Geräusch von menschlichem Leben. Mia empfand die von ihren Eltern ach so gepriesene Kleinstadtruhe als puren Hohn, wenn nicht sogar als Belästigung. Mittlerweile völlig entnervt, angelte sie sich den iPod aus der Tasche, stopfte sich die Kopfhörer in die Ohren und drehte auf bis zum Anschlag. Einigermaßen besänftigt, ließ sie sich von unheilig in andere Sphären geleiten. »Mia, aufstehen!« Ein nachhaltiges Pochen an ihrer Zimmertür ließ Mia aus dem Schlaf hochfahren, und im gleichen Moment hätte sie sich am liebsten wieder rücklings aufs Bett fallen lassen. Im Stillen schickte sie Stoßgebete zu wem auch immer und wünschte sich sofort und auf der Stelle von Blindheit geschlagen zu werden. Im hellen Morgenlicht, das bereits durch die großen Fenster strahlte, verwandelte sich das Albtraumzimmer zu einem wahren Horrorschocker, dem auch die abgehärtesten Gemüter nicht standgehalten hätten. Gestern Abend hatte sie scheinbar das ganze Ausmaß dieses Desasters nicht erfassen können. Als sie jetzt jedoch auf die seidigen, rosafarbigen Vorhänge, den rosa-hellblauen Teppichboden und die Elfenbilder an den Wänden starrte, überkam sie ein ausgewachsener Würgereiz. Ihr Magen zog sich zu einem harten Klumpen zusammen und beförderte scharfe Säure in ihren Mund. Mia überkam eine nie dagewesene Wut. Wie konnten ihre Eltern auch nur annähernd der Meinung sein, dass ihr dieser Einrichtungsstil zusagen würde? In Berlin dominierten die Farben Schwarz und Weiß ihr Zimmer, und die Wände brauchten den Vergleich mit einer Litfaßsäule nicht zu scheuen. Sie strotzten vor aufgeklebten Eintrittskarten und Postern verschiedener Punkfestivals. Mia kniff ihre Augen zusammen und ballte ihre Hände so fest zu Fäusten, dass die Nägel sichelförmige Abdrücke in den Innenflächen hinterließen. Wenn ihre Eltern wirklich der Annahme waren, sie könnten nicht nur ihr Umfeld, sondern gleich ihren gesamten Charakter verändern, so hatten sie sich gehörig getäuscht. Wutentbrannt sprang sie vom Bett und begann, in dem schwarzen, zerschlissenen Rucksack zu wühlen, den sie gestern achtlos auf den Gruselschockerboden geworfen hatte. Mit einer kleinen eckigen Verpackung in der Hand stürzte sie ins angrenzende Badezimmer. Aus Rücksicht auf die biedere Kleinstadt und die ländliche Gegend hatten ihre Eltern Mia bereits vor Wochen das Versprechen abgenommen, die blaue Farbe ihrer Haare nicht noch einmal aufzufrischen. Und Mia hatte, um des lieben Friedens willen, eingewilligt. Inzwischen erinnerte tatsächlich nichts mehr an das frühere Pfauenblau. In sanften blonden Wellen fiel ihr das Haar über die Schultern und rahmte ihr schmales Gesicht. In einem Anflug von purem Jähzorn riss Mia die Packung auf, überflog den Beipackzettel und kippte sich schließlich ungeduldig die darin befindliche Essenz über die langen Locken. »Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. Ich lasse mich nicht von euch verbiegen«, dachte sie wütend, während sie ihr Haar kräftig massierte. Nach einer nervtötend langen Einwirkzeit schamponierte sie ihren Kopf noch einmal durch, ließ den Föhnwind durch die Locken blasen und griff zum Glätteisen. Mit einem verbissenen Gesichtsausdruck zog sie Strähne für Strähne durch das heiße Eisen. Anschließend trug sie dick Mascara auf und bepinselte ihre Lider mit einem rauchigen Grau. Zufrieden warf sie einen Blick in den Spiegel. Auch die Garderobe beschwor keinerlei Probleme herauf. Mia stieg in schwarze Röhrenjeans, ein ebenfalls schwarzes T-Shirt, und band sich die dunkle Lederjacke um die Taille. Bei den Springerstiefeln, die nach wie vor als Indiz für die schwarzen Streifen an der Wand auf dem Boden lagen, gab sie sich nicht einmal die Mühe, die Bänder zu verknoten. Ein süffisantes Lächeln umspielte ihre Lippen, als sie die Treppe hinuntertrampelte und die Küche betrat. »Guten Morgen«, rief sie betont fröhlich ihren Eltern zu, die beide bereits am Tisch saßen. Mias Mutter blickte auf. »Guten Morgen«, als sie ihre Tochter erblickte, gefror ihr das Lächeln im Gesicht und sie verschluckte sich an dem Stück Marmeladenbrot, an dem sie gerade kaute. Lauthals fing sie zu husten an und versuchte, sich mit den Händen Luft zuzufächeln. »Verschluckt?« fragte Mia mit aufgerissenen Augen unschuldig und konnte sich ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen. Ihr Vater ließ die Zeitung sinken, um seiner Frau den Rücken zu klopfen, doch als er Mia sah, vergaß er sein Vorhaben auf der Stelle. Eine steile Zornesfalte wuchs auf seiner Stirn.
»Das ist doch nicht dein Ernst, Mia«,
sagte er mühsam beherrscht. Mia zuckte mit den Schultern. »Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, mir gefällt es«, antwortete Mia. »Pink ist in dieser Saison der letzte Schrei, und ich dachte, da ihr euch bei der Farbauswahl meines Zimmers solche Mühe gegeben habt, mache ich euch eine Freude und passe mich an. Ihr steht doch scheinbar so auf Rosa.«
»Aber doch nicht auf den Haaren«,
stammelte Mias Mutter und unterdrückte erneut einen Hustenreiz. Mia zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe. »Nicht?« fragte Mia und tat so, als sei sie völlig überrascht. »Ich dachte, ich mache euch eine Freude damit.« Mias Vater durchschaute ihr Spiel als erster.
»Halte uns nicht für dämlich, mein Fräulein. Glaub mir nicht, dass wir dein Spiel nicht durchschauen.«
Mia zog die rechte Augenbraue in die Höhe und schaute ihrem Vater dabei kerzengerade in die Augen. Etwas, wovon sie wusste, dass es ihn zur Weißglut trieb. Für einen kurzen Moment hielt er den Blick seiner Tochter stand, dann erhob er sich etwas umständlich und wandte sich brüsk ab.
»Du wirst schon noch sehen, wie du an deiner neuen Schule damit ankommst«,
presste er ärgerlich zwischen den Zähnen hervor, als er die Küche verließ. Sekunden später schlug eine Autotür zu und ihr Vater preschte vom Hof. Mia lehnte sich im Stuhl zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Ihre ganze Haltung strahlte nur eines aus: pure Ablehnung. Mias Mutter stand auf, umrundete den Tisch und blieb direkt vor ihr stehen. Verzweifelt griff sie nach einer der pinkfarbenen Strähnen und betrachtete sie fassungslos. »Mia, wieso hast du das gemacht? Ich dachte, wir wären uns einig gewesen. Keine weiteren Farbexperimente. Was sollen nur deine Mitschüler von dir denken? Und erst die Lehrer?« Mia stieß die Hand ihrer Mutter zur Seite und stand so heftig auf, dass der Stuhl hinterrücks zu Boden knallte. »Von mir aus können diese Landeier denken, was sie wollen. Glaub nur nicht, dass ich ab nun im Dirndl und in Gummistiefeln durch die Straßen laufe«, fauchte sie, griff sich ihren Rucksack und stürmte aus der Tür. Missmutig holte sie ihr Mountainbike aus der Garage und schlug den Weg in Richtung Schule ein. Eigentlich hatte Mia ihre Mutter noch einmal nach der genauen Wegbeschreibung fragen wollen. Doch jetzt noch einmal umzudrehen und damit klein beizugeben, kam nicht in Frage. Darum verließ sie sich auf den Stadtplan in ihrer Hand und hoffte, ihn richtig lesen zu können. 15 Minuten später stand sie vor der Eingangstür zum Gymnasium. Mia schwang sich vom Sattel und blickte suchend in alle Richtungen. Doch einen Fahrradständer konnte sie nirgends erspähen. Eine Gruppe Jungs ging soeben an ihr vorbei und grinste anzüglich. Mia erwiderte dies mit einem eiskalten Blick, der die Typen jedoch nicht weiter zu stören schien.
»Coole Haarfarbe, steht dir fast so gut wie dem Pudel von meiner Tante«,
feixte einer von ihnen. »Na, dann gibt es in dieser Stadt ja wenigstens einen, der Geschmack hat«, konterte Mia scharfzüngig. Plötzlich legte sich eine Hand auf ihre Schulter. Wie der Blitz fuhr Mia herum und blickte in zwei freundliche braune Augen. »Kann es sein, dass du den Fahrradständer suchst?« Mia schluckte und nickte stumm. Vor ihr stand ein Mädchen in ihrem Alter und verkörperte all das, was Mia bei sich selbst stets penibel zu überspielen und zu verstecken versuchte. Anmut, Liebreiz, Einfühlungsvermögen, Schüchternheit und Sanftheit. Sofort wusste Mia, dass sie dem Traum aller Schwiegerväter und derer Söhne gegenüberstand. Doch obwohl sie eigentlich genau solche Mädchen nicht ausstehen konnte, verschlug ihr die selbstverständliche Hilfsbereitschaft und das scheue Lächeln des Mädchens die Sprache.
»Ah, ja«,
stotterte sie daher unbeholfen. »Komm mit, ich zeig dir, wo du deinen Drahtesel parken kannst. Du bist sicherlich die Neue aus Berlin.« Mia nickte. Ihre anfängliche Selbstsicherheit war verflogen. »Ich bin übrigens Thea, die Klassensprecherin.« Auffordernd streckte sie Mia die Hand entgegen. Zögerlich griff diese zu.
»Thea? Kein sehr häufiger Name, oder?«
Thea zog die Nase kraus.
»Ja, da hast du recht. Eigentlich heiße ich auch Theresa. Aber da das ein Allerweltsname ist und hier jeder Fünfte so heißt, gefiel mir Thea eben besser. Es grenzt sich ein wenig ab und jeder weiß sofort, von wem die Rede ist.«
Mia musste grinsen.
»Was ist daran so lustig?« fragte Thea stirnrunzelnd.
Mia zuckte die Schultern.
»Na ja, ich heiße Mia, und das ist eine Abkürzung für Marie Sophia, schrecklicher Name, und in Berlin heißt nicht nur jeder Fünfte, sondern mindestens jeder Dritte so, daher Mia.«
Und auch wenn Mia im Stillen genau wusste, dass dies nicht der alleinige Grund für ihre Namensänderung war, schwieg sie, denn dieser Faktor ging keinen etwas an, sollte niemals irgendwer erfahren. Thea lächelte sanft. Da haben wir die ersten Gemeinsamkeiten bereits gefunden. Und so, wie sie das sagte, klang es einfach nur nett. Wobei es sicher bei dem einen Berührungspunkt bleiben wird, dachte Mia und musterte Theas braves Erscheinungsbild, welches in krassem Kontrast zu dem ihren stand. Riemchensandalen versus Springerstiefel und knallenge Röhrenjeans gegen weite weiße Leinenhosen. Mia rümpfte die Nase. Scheinbar waren diese Landpomeranzen wirklich nicht auf dem neuesten Stand in Sachen Klamotten und Styling. Doch entgegen sämtlicher Vorurteile musste sie sich eingestehen, dass Thea einen sehr aufgeschlossenen Eindruck machte. Oder ihr war es einfach nur peinlich, Mia auf ihr provokantes Äußeres anzusprechen. Zu zweit umrundeten sie das Schulgebäude. Je weiter sie kamen, desto mehr schwand Mias anfängliche Überheblichkeit, zerschmolz wie ein Marshmallow im Feuer. Sie zog sämtliche Blicke auf sich. Ihre pinkfarbenen Haare wehten wie eine Signalfahne im Wind und beschieden ihr einen ersten Ruf, noch bevor sie überhaupt den Mund öffnen konnte. Im Stillen verfluchte sie sich für das morgendliche Farbexperiment und ihre vorschnellen kindischen Entscheidungen. Mia musste an natürlich blond denken, indem Reese Witherspoon als Elle Woods wie ein pinkfarbener Papagei durch die dunklen Anzugtypen im Gerichtsgebäude schwebte. Und genau so kam sie sich vor, ein schillernder Ara in einem Meer von graubraunen Spatzen. Nur mit dem Unterschied, dass Elle Woods ihr Barbie-Kostüm gegen eine sittsame Robe hätte tauschen können. Diese Möglichkeit blieb ihr leider verwehrt. Das Pink würde so schnell nicht aus dem natürlichen Blond weichen. Mia warf Thea einen Seitenblick zu und dankte ihr insgeheim dafür, an ihrer Seite zu sein. »Hier, kannst du dein Fahrrad abstellen«, meinte Thea und wies mit der ausgestreckten Hand auf eine etwas windschiefe Stahlkonstruktion. Sie schob das Rad in einen Ständer und schickte sich an, es mit dem schweren Stahlschloss zu sichern. »Das kannst du dir sparen«, bemerkte Thea. »Hier ist noch nie was geklaut worden.« »Natürlich nicht«, murmelte Mia leicht ironisch. »Schwarzendorf, nicht Berlin.« Plötzlich zerriss ein rührendes Geräusch die morgendliche Schulhofidylle. Ruckartig riss Mia den Kopf herum und starrte auf ein pechschwarzes Motorrad, welches in atemberaubendem Tempo durch die umherstehenden Schüler raste, welche sich allesamt mit waghalsigen Sprüngen zur Seite retteten. Mit ungezügelter Geschwindigkeit hielt das Ungetüm geradewegs auf sie zu. Thea machte sofort einen Schritt zurück, während Mia stocksteif stehen blieb und mit kaltem Blick das getönte Visier fixierte.